Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir für heute, für diesen Sonntag, einen Mann eingeladen, der mit seiner blau getönten Brille und seinen tollen Locken, ja nee, ist klar, und seinem losen Mundwerk so einige Sprüche raushaut. Wir blicken mal auf seine Familie, aus der er eigentlich kommt, und seine Verbundenheit zur Familie, aber eben auch auf seinen furchtbar schrägen Weg an die Comedy-Spitze. Atze Schröder, so kennen wir ihn. Er ist heute da und zugeschaltet. Guten Morgen, lieber Atze.
Guten Morgen, Bärbel. Hallo.
Wir sind verbunden an diesem Sonntagmorgen und du hast was im Gepäck, eine Biografie.
Richtig, meine Biografie blauäugig, mein Leben als Atze Schröder, mein ganzer Stolz im Moment und bin froh, dass ich mit dir heute darüber sprechen darf.
Also andere haben in der Pandemie Kinder gezeugt oder sich Welpen angeschafft und du hast gedacht, ich schreibe ein Buch.
Ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Das mit den Welpen und das andere, das ist ja auch nicht mehr so leicht.
Und Schreiben gehört ja nur mit zu deinem Handwerk. Diese Biografie ist, glaube ich, eine ganz besondere, denn sie hat nicht nur leichte Momente.
Absolut. Speziell so das erste Kapitel, das habe ich gestern, weil wir diese Woche das Hörbuch eingesprochen haben, habe ich das erste Kapitel mit Eva Sepeschi ganz zum Schluss gemacht, weil was soll man danach noch aufnehmen? Ne? Ja, es geht auch wirklich in dunkle Stellen meiner Seele. Und ich bin froh darüber, dass ich es aufgeschrieben habe.
Ja, es geht um die liebevolle Verbindung zu deinen Eltern. Es geht um dieses Nachkriegsdeutschland, was in Trümmern lag, was deine Großeltern eben auch mit aufgebaut haben. Es geht um die Wehrmacht, es geht um die Verbrechen der Deutschen und es geht um diesen Kniefall, den du angesprochen hast, in einer Sendung, die wir alle kennen und wo momentan wenig Comedy Platz hat, weil Markus Lanz hat sich ja zu einem fast nur politischen Moderator entwickelt. Und du warst dort aber zu Gast 2020, gleich Anfang des Jahres, bevor wir alle dann im Lockdown waren.
Genau, es ist jetzt etwas über 2 Jahre her, 25 Monate. Und ja, 2 Sachen. Erstmal, oder vielleicht sogar 3. Erstmal, als ich in die Sendung ging, dachte ich natürlich, naja, wie immer bin ich hier für den lustigen Part zuständig. Mhm. Und egal, wer sonst noch so da ist, ja, hinten dran wird es lustig. Genau. Dann werde ich auch immer erinnern, dass da der Jonas Schmidt-Chanasit saß, einer der führenden Virologen, und meinte, naja, da in China gibt es so ein Virus in Wuhan, aber wir werden wohl nicht so betroffen sein. Ich glaube, das sieht er heute auch anders. Ja, und dann war eben die Holocaust-Überlebende Eva Sepeschi da und die hatte dann im Laufe des Abends mehr mit mir zu tun, als ich hätte je erträumen können.
Genau, und am Anfang war das ja so der normale Ablauf, wenn man als Profi-Prominenter in die Sendung kommt, man sagt Hallo zur Redaktion, man lässt mal so den Blick gleiten über den Gästeraum, sagt dem Redaktionsleiter Heidemanns, den dann wirklich auch alle kennen, Hallo. Ja. Also du bist relativ entspannt rein und hast auch deinem Management ja gesagt, komm, das sitze ich ab auf einer Arschbacke und mach da zum Schluss noch so einen Furz im Fahrstuhl-Gag und bin dann wieder draußen. 100-mal getan, ja, ja. Und völlig lässig. Was dann passiert ist, klären wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk mit dir, ja. Lieber Atze Schröder. Freue mich, bis gleich. Schlüsselmomente haben wir alle im Leben. Geburt der Kinder, Tod von geliebten Menschen, sich verlieben, Trennungen, Umzügen. Eine der Schlüsselmomente von Atze Schröder war für uns alle sichtbar in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF. Atze, wie hast du diesen Moment erlebt?
Ja, ich erinnere den Moment noch ganz genau, wie ich so von dem Komiker Atze zum Privatmenschen in der Sendung wurde, als die Eva erzählte mit ihren tollen Worten. Die hat ja ein ganz großes Erzähltalent auch und ist ja eine Frau mit einer großen Ausstrahlung. Dann kam mir so in den Sinn, dass ich ja da neben ihrer Tochter sitze und dass mein Vater auf Seiten der Täter war. Er war eben bei der Wehrmacht und sie war das Opfer. Und dass die beiden Kinder dieser Täter und Opfer plötzlich hier nebeneinander sitzen, das schien mir plötzlich so absurd. Und dann hat die Anita, also ihre Tochter, sie merkte, dass ich so unruhig wurde. Dann hat die mir so auch noch auf den Arm gefasst, so nach dem Motto, ganz ruhig, alles wird gut.
Mhm. Was darf ich noch mal nachfragen, was du meinst mit absurd? Weil es gibt ja nun zahlreiche jüdische Familien, die diesem Land auch wieder vertraut haben, die hier auch Kinder bekommen haben. Also das war dir ja nicht fremd. War für dich neu, dass ihr so physisch nebeneinander gesessen habt? hat dich das,
genau das
berührt?
Genau das erschien mir so absurd, dass die beiden Kinder, also die nächste Generation dieser Kriegsgeneration, nebeneinander sitzen und offensichtlich sogar gut miteinander können. Und das erschien mir so absurd, dass das so ungeplant sich so ergeben hatte. Und dann schossen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Und dann hatte ich aber wirklich auch die Kontrolle verloren. Und alles, was dann passierte, passierte wie von Geisterhand fast gesteuert. Hm. Und ich habe ja dann auch zum Schluss diesen Kniefall vor der Frau Sepeschi gemacht. Und das hatte ich absolut nicht auf dem Zettel, dass das passieren könnte. Hm. Ich habe mir die Sendung hinterher selber angesehen. Und
also du weißt nicht mehr, wie du aufgestanden zu ihr gegangen bist und dich vor sie gekniet hast. Da hast du so eine Art Lücke?
Ja, Lücke will ich nicht unbedingt sagen. Ich habe das schon mitgekriegt, aber das hatte keinen Vorsatz. Das hatte keinen Plan. Hm. Das hat die Situation mit mir gemacht. Und ich bin froh, dass das passiert ist, weil, und ich bin auch froh, sie hätte mir ja auch die Hand verweigern können, aber sie hat ja immer wieder den Satz gesagt, den bemerkenswerten Satz, ich kann nicht hassen. Und davon war ich einfach so ergriffen, dass ich nicht anders konnte.
Und naja, du wolltest ihr ja nah sein, also offensichtlich hattest du ja ein Bedürfnis, sie auch zu berühren und eine Brücke zu bauen, denn wenn der eigene Vater in der Wehrmacht war, dann kann man ja auch nur erahnen, welche Taten damit verbunden gewesen sind in dem verbrecherischen Regime.
Absolut. Nur ich hatte natürlich mit gar nichts gerechnet, aber dass sie dann auch noch meine Hand nimmt und sagt, das bedeutet mir sehr viel, das war natürlich wirklich in jeder Beziehung ein Hammer, ne?
Jetzt ist der Blick ja eigentlich der auf die eigene Familie gewesen, der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir einen Bruch erlebt haben in dieser Kunstfigur. So viele Jahre, man kann ja schon sagen Jahrzehnte, hast du alles durchgehalten mit deiner Lockenperücke und der Brille. Und wir haben uns oft auch schon in so vielen Sendungen gesehen. Und trotzdem.
Wir haben sogar zusammen mal den Deutschen Comedy-Preis moderiert.
Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, den ersten. Du hast danach weitergemacht und Preise abgeräumt. Und ich habe dann festgestellt, ich glaube, Comedy ist nicht mein Geschäft. Das ist eher, eher deins. Aber ich habe einfach gedacht, es muss ja eine ganz tiefe Lebenswunde sein oder ein ganz tiefes Thema, was dich da berührt hat beim Blick auf die eigene Familie.
Ja, unbedingt. Das hat vieles verändert. Speziell auch im Privaten, öffentlich auch, aber speziell auch im Privaten. Da habe ich gemerkt, dass noch vieles aufzuarbeiten geht. Mhm. Mein Vater war ja zu dem Zeitpunkt schon tot, den konnte ich nicht mehr fragen. Aber ich habe dann wirklich auch so eine Rundreise gemacht zu meinen lebenden Tanten und Onkeln, zu meinen Cousins, Cousinen und habe mal so alles zusammengetragen, was in der Familie so an Problem, vor allen Dingen unbearbeiteten Sachen noch rumlag.
Also nicht die Legenden wiederholt, weil jede Familie hat ja auch so die eigenen beschönigten Legenden, sondern ihr habt Tacheles gesprochen?
Ja, vor allen Dingen eine Tante hat mir, die hat quasi gewartet, dass ich vorbeikomme. Das war so nach dem Motto, da bist du ja endlich. Und hat mir mal von Anfang bis Ende alles erzählt. Und das war sowohl schockierend, als auch letztendlich befreiend.
Hm. Kannst du genau sagen, was es ist? Weil du hast ja beschrieben, in der ZDF-Sendung hat dich berührt, neben der Tochter einer Holocaust-Überlebenden, die ja mit 12 in Auschwitz war. Und sie hat ja als eine der wenigen ihrer Familie das Lager dann tatsächlich überlebt. Wir hätten uns ja auch schon weinen und aufwühlen können, wenn wir all die Jahrzehnte unserer Generation jetzt neben den Tätern gesessen haben. Wir sind ja mit denen aufgewachsen. Wir haben mit den Großeltern und mit den Großvätern auf dem Schoß gesessen, sind in die Lüneburger Heide oder bei dir dann irgendwo in die Gruger, in Gruger Anlagen dann gefahren.
Ja, ja. Ja, zum Teil ist das ja passiert, sicherlich nicht genug. Kann man gerade heute sagen, wo Antisemitismus auch wieder aufflammt. Aber da sollte wirklich auch mal jeder in seinem Umfeld schauen. Und das Ekelige war ja, dass nach dieser Landsendung auch ich beschimpft wurde von rechts als Vaterlandsverräter und so weiter. Das war absolut schockierend für mich. Also nicht, dass mich das jetzt umgehauen hätte, aber dass nicht jeder mit meiner öffentlichen Person einverstanden ist, das kann ich mir schon denken und das war ja auch immer so. Aber das war so, so widerlich, was dann passierte, dass sogar einige israelische Zeitungen darüber berichtet haben, über diese Anfeindung. Und da kann man sich ja vorstellen, dass da eben vieles eben nicht aufgearbeitet ist.
Also erstaunlich, ein Gang in eine Sendung kann dann doch ein Leben verändern. Es hat ja zu einer persönlichen Reise geführt und diese Reise setzen wir an diesem Sonntagmorgen fort mit Atze Schröder. Ist mein Gast im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Atze Schröder ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Immer klar heraus, immer selbstbewusst, was auf jeden Fall deine Sprüche angeht, lieber Atze. Wie hieß der noch? Den hat mein Bruder immer sehr gemocht mit dem Porsche. Der verliert kein Öl, der markiert sein Revier, weil der immer einen alten Porsche rumgeschraubt hat. Dafür bist du bekannt für Comedy. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben, Blauäugig heißt es. Ist am 1.4.2020 rausgekommen. Mein Leben als Atze Schröder. Also das heißt, es gibt das eine Leben als Atze Schröder und vielleicht noch eins dahinter, was wir vielleicht gar nicht kennen. Lässt du uns da hineinblicken?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja zum großen Teil auch über meine Eltern, meine Freunde. Und ich bin froh, dass wir eben auch, wenn ich wir sage, meine ich Till Hoheneder, mein Mitautor und ich, wir sind auch Freunde, wir haben das Buch zusammengeschrieben. Das war nicht so, dass er Ghostwriter ist und ich so ab und zu mal ein Stichwort reingeworfen habe, sondern wir kennen uns gut und dank ihm bin ich dann auch dahin gegangen, wo es weh tat.
Er kennt euch schon lange aus der Branche, aus der Comedy-Szene. Er ist einer dieses Erfolgsduos Till und Obel. Und es ist ja schon ein genauer Lupenblick auf das, was die Großmutter erlebt hat. Also von Währungsreform als Trümmerfrau, dass Samstag bei euch Badetag war, aber auch die Weimarer Republik. Ich hoffe, dass die Anti-Schlagzahl deines Duschens hat sich mittlerweile etwas erhöht, lieber Atze. Aber du bist auch in einer Familie von starken Frauen aufgewachsen. Also als deine Großmutter den Kioskmann mit dem Stern geohrfeigt hat, da habe ich schon gedacht, Respekt.
Ja, ja. Vor dem Buch steht ja auch für Johanna und das war eben meine Oma. Eine sehr starke Frau, eine sehr charismatische Frau mit einem Riesenherzen und ich weiß noch gar nicht, wie ich es auf Lesereise mache, wenn ich Kapitel über meine Oma vorlese. Ich glaube, dann fließt die eine oder andere Träne. Aber das hat mich schon stark geprägt. Einerseits so ein Drei-Frauen-Haushalt. Mein Vater war ja viel unterwegs. Oma, Mutter, Schwester. Andererseits war ich natürlich auch wirklich der Pascha im Haus. Ich wurde der kleine Prinz. Ich wurde echt verwöhnt.
Ja, darüber müssen wir gleich nochmal reden. Aber deine Oma hat einen Stern gekauft, auf dem war damals das große Thema Abtreibung. Mein Bauch gehört mir, dass Frauen selbstbewusst entscheiden. Und der Kioskmann hat eine despektierliche Bemerkung gemacht. Sie hat die mit dem Gummiband zusammengerollte Zeitung genommen und ihm links und rechts damit eine gewatscht und sagt dann zu dir, Atze, draußen vor der Straße, rede dummen Menschen nicht nach dem Mund. Also du hast auch richtige Lebensweisheiten immer wieder mitbekommen.
Also wir waren ja nie besonders reich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und waren, glaube ich, die Letzten bei uns in der Kleinstadt, die ein Telefon kriegten und die Letzten, die ein Auto hatten. Aber was immer hoch im Kurs stand, war Bildung. Schon von meiner Oma ausgehend. Das war eine sehr gebildete Frau. Und das kam, ich will nicht sagen an erster Stelle, da war sicher Essen und Trinken, aber dann kam mit Sicherheit schon eben die geistige Nahrung, die Bildung. Und bei uns gab es immer viele Bücher im Haus. Dann mein Vater hatte auf welche Art auch immer ein Klavier besorgt, damit wir Kinder Klavier spielen lernen und so ein musikalisches Fundament da ist. Ja, und das kann man halt wirklich auch nur jedem raten, sich mit den Kindern so auseinanderzusetzen, weil auf diesem Fundament lässt sich so viel aufbauen und Bildung ist halt wichtig, um nicht irgendwelchen Strömungen Raum zu geben.
Ja, dein Vater, der nimmt ja eine sehr große Rolle ein in Blauäugig, deinem aktuellen Buch. Also auf der einen Seite natürlich auch als Musiker, als Bühnenmensch, als Mensch, um den sich schnell die Leute scharren, wenn er Geschichten erzählt, als Verkuppler einsamer Herzen, was auch als Typ, der dann nach Hause kommt bei Karstadt, dann amerikanische Songs spielt und damals dieser Nazi-Hauswart wollte das gar nicht, ein Karton mit Champagner auf den Küchentisch knallt. Also was würdest du denn sagen? Was hast du von ihm über Männlichkeit, über Erwachsensein eigentlich gelernt?
Ja, mein Vater war ein Typ, der eine unheimliche Wärme ausstrahlt. Das war jemand, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, das war jemand, egal in der Kneipe, im Restaurant, auf Feiern, wo sich die Frauen versammelten um ihn, aber eben auch die Kinder.
Mhm. Das kennen wir von dir, Atze, dass das so ist, dass die Frauen und die Kinder dir hinterherlaufen.
Nein, aber das beschreibt schon mal so ein bisschen die Ausstrahlung meines Vaters und die mentale Einstellung. Und mit Kindern konnte er halt auch immer sehr, sehr gut, mit Frauen auch. Aber der war schon ein besonderer Mann. Auf der anderen Seite hatte der immer auch den Schalk im Nacken und war auch schon, ähnlich wie ich, gern mal drüber. Der hatte dann so meine Mutter als Korrektiv, die dann sagte, Hubert, jetzt ist doch mal gut.
Okay, den Kennenlernspruch deines Vaters bei deiner Mutter, immer wenn die sich im Büro gesehen haben, den müssen wir gleich nochmal raushauen, okay? Atze Schröder, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Unsere Eltern haben uns geprägt, ganz klar. Und umso wichtiger ist es vielleicht, dass wir die Erfahrungen, die auch unsere Eltern gemacht haben oder unsere Großeltern, verstehen, dass wir wissen, aus welchem Elternhaus sie wiederum kommen. Atze Schröder ist heute mein Gast. Und Atze, dein Vater war Soldat der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Er kam zurück als Kriegsgefangener nach Deutschland und hatte das Vorhaben, sein Leben ab sofort einen ganz anderen Blick zu geben. Inwiefern?
Ja, mein Vater ist in eine sehr brutale Familie reingeboren worden. Dann ist er mit 17 zum Arbeitsdienst gekommen, während der Nazi-Zeit, dann sofort in den Krieg gezogen als junger Mann. Und als er dann der ging mit 17 aus dem Haus, kam mit 30 wieder.
Wahnsinn.
Und das ist echt Wahnsinn, ne? Und sein Vater hatte ein Malergeschäft und er hat ihn mit den Worten begrüßt: Ja, so, dann kannst du morgen auf die Baustelle fahren. Das war das Erste, was ich hörte. Ja, und da hat mein Vater wohl für sich beschlossen, entweder gehe ich daran kaputt oder ich lasse das hinter mir, ich mache die Tür zu.
Also es gab kein Innehalten innerhalb der Familie, es gab kein Gespräch über das Erlebte, all die Gräueltaten, an denen er selber teilgenommen, die er aber auch gesehen hat. Es gab überhaupt gar kein emotionales Auffangen?
Nee, ganz wenig nur. Und zwar hat er die Tür nicht nur zu dem Krieg hinter sich zugemacht, er hat auch die zu seiner Familie hinter sich zugemacht, zu seinem brutalen Vater. Und kam in einen sehr liebevollen Haushalt bei meiner Mutter. Mhm. Also bei meiner Oma und bei meinem Opa, da herrschte ein ganz anderer Ton, eben liebevoller Ton. Und die hatten auch nur 4 Töchter. Da hat er sich sehr wohl gefühlt. Und dann, in der Zeit muss er beschlossen haben, ich kann das hier nur schaffen, wenn ich wirklich damit abschließe und mich der Liebe und dem Frieden widme. Das klingt jetzt zu pathetisch, aber im Grunde war es so. Und der Einzige, mit dem er sich ab und zu über den Krieg unterhalten hat und was so passiert ist, war ich tatsächlich auch schon in jungen Jahren. Und er wollte mir damit sagen, dass ich niemals in meinem Leben unter keinen Umständen eine Waffe in die Hand nehme. Mhm. Und hat ja Gott sei Dank bis jetzt auch geklappt.
Also dummen Menschen sollst du nicht nach dem Mund reden. Das ist der Tipp von deiner Oma für dein Leben. Und
ja,
dein Vater, ja genau, die Aggression eben nicht mit Waffengewalt dann tatsächlich auszuleben. Was hat dein Vater gesagt zu deiner Mutter im Büro vom Malergeschäft?
Meine Mutter heißt ja Clara oder hieß Clara. Er hat zu ihr gesagt: Clara, ich bin alles, wovon du jemals geträumt hast, nur mit Bauch.
Das ist so, so schön. Also dieser Vater eben übernimmt diese Rolle. Und würdest du auch sagen, er ist ein Vorbild für dich gewesen, das, was so Aufmerksamkeit, wie bekomme ich die in einer Runde, wenn ich einen Raum betrete? Hast du da von ihm was lernen können?
Naja, ich meine, das hat man entweder mitbekommen oder nicht. Und er hatte so eine Ruhe. Er hat sich nicht aufgedrängt, aber wenn er dann so in der Runde die erste Geschichte erzählt und er merkte, die Leute fangen an zu lachen, das war dann so sein Feuer. Dann ging es ab, da war er nicht mehr zu stoppen. Das hatte ich auch noch mit 87. Ich werde das letzte Heiligabend nie vergessen, weil da saß jemand Neues mit am Tisch und der kannte die Geschichte natürlich noch nicht. Der fing dann an zu lachen und dann war mein Vater wieder on fire.
Egal, ob ihr die Geschichten schon alle kanntet, ne? Für dich war das dann ja zum 395. Mal.
Weil du in deinem, die wurde auch immer besser.
Ja, die bekam ein Eigenleben. Im Blauäugig, deinem aktuellen Buch, schreibst du: Für mich stellte sich nie die Frage, was ich beruflich machen sollte. Das war immer klar. Profimusiker. Dieser Weg war so vorgezeichnet, dass weder meine Familie noch meine Freunde daran zweifelten. Das ergab sich einfach aus meinen Lebensumständen. Also Musik, miteinander reden, Geschichten erzählen. Das war so dieses Futter, mit dem du auch aufgewachsen bist?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja alles als Letzte bei uns im Kaff, also Telefon, Auto, aber auch eben Fernseher. Und deshalb ist man eher so in abendlichen Runden, wo jeder Geschichten erzählte, aufgewachsen. Dann sind meine Onkels, Tanten, die sind musisch alle sehr begabt. Meine Schwester war eine gute Pianistin. Da sie älter war, muss ich dann immer zu ihrem Klavierspiel tanzen. Von daher war das nie eine Frage, dass ich irgendwann auf der Bühne landen würde.
Ah, okay, du hast dich dann ja eher an die Drums nachher dann, glaube ich, gesetzt, als den Tanz dann fortzuführen. Aber es gibt natürlich auch die Zeit, wenn du es so schreibst, im Kindergarten mit einer unglaublich strengen Erziehung, aber die kam eher aus dem Kindergarten, dieses katholische Hardcore-Pädagogik, nennst du das ja, wo die Nonnen schon mal Backpfeifen verteilt haben, wenn die als Kinder Unfug gemacht hat. Aber zu Hause die Mutter mit dieser ganz warmen Liebe, das ist immer wie so ein Eisbad, in das du zwischendurch getaucht wirst, wenn man blauäugig liest.
Ja, ich schilder das ja im Buch, eben diese Härte der Nonnen. Ich war wahrscheinlich genauso diese Generation, die das noch miterlebt hat. Auch noch, dass man von Lehrern auch schon mal eine Ohrfeige bekam. Aber ich habe das zumindest jetzt so im Rückblick als gar nicht so schlimm empfunden. Das war eben so. Und das werden ja jetzt viele HörerInnen auch bestätigen können. Wenn zu Hause alles in Ordnung ist und da ist so eine Wärme, dann hat man starke Wurzeln und dann sind das so Episoden, die passieren, dann rollt man auch schon mal, aber dann ist ja auch alles wieder gut. Deswegen, wenn zu Hause ein sicherer Hort ist für Kinder, dann kann die so schnell nichts umwerfen, glaube ich.
Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist einer der erfolgreichsten Comedians in unserem Land. Ein schmerzfreies Großmaul mit Locken, Atze Schröder. Gleich mehr mit dir. Wenn er seine Gags in seinen Fernsehsendungen oder Bühnenprogrammen raushaut, dann wirkt er immer wie ein schmerzfreies Großmaul mit Locken. Heute haben wir aber auch schon die sensible Seite von Atze Schröder kennengelernt. Den kennen wir ja in Cowboystiefeln mit diesem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Und ganz klar, man kann da wahrscheinlich nicht von allen geliebt werden. Die einen lieben mich, die anderen hassen mich, sagst du ja selbst, Atze. Ohne Selbstbewusstsein geht es nicht, auf die Bühne zu treten?
Das ist wohl so. Das war allerdings nicht immer gegeben. Ich war ja sehr schüchtern als Jugendlicher, noch bis in die 20er hinein. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Unvorstellbar.
Fast krankhaft schüchtern. Aber es war auch als Jugendlicher und als Kind schon so, sobald ich eine Bühne betreten habe, war das alles weg. Dann ging das wunderbar, Mikro in die Hand und schon geht's los. Und dann kam ich von der Bühne und war ich wieder der schüchterne kleine Atze.
Eigentlich unvorstellbar. Im Buch kann man auch lachen über Anfängerfehler, über erste Auftritte. Was bleibt dir da noch in Erinnerung? Also diese Schüchternheit, ja, man ahnt es ja immer schon, aber es hat mich trotzdem überrascht. Aber es gab ja auch unglaublich peinlich komische Situationen.
Ja, davon gab es reichlich. Aber es gab natürlich auch, wo du gerade ansprichst, schmerzfrei und polarisierend. Es gab Gag-Programm. Also bin ich jetzt auch nicht mehr besonders stolz auf die. Würde man heute auch so nicht mehr machen können.
Frauenfeindliche aber Gags oder autofeindliche Gags? Autofeindliche gab es, glaube ich, nie, aber frauenfeindliche gab es schon. Oder woran denkst du?
Ja, ich glaube, erster Auftritt bei RTL Samstagnachts, das war auch so um diese Jahreszeit herum, habe ich gesagt, letzten Sonntag war Weltfrauentag, früher hieß das Frühjahrsputz. Und sowas würde ich natürlich heute nicht mehr machen. Aber 25 Jahre her, okay, ich leiste ab, bitte.
Genau, also den Kniefall bei Eva Czepesi hast du schon gemacht, der andere muss dann an einem der nächsten Weltfrauentage dann doch nochmal bitte kommen, lieber Atze. Samstagnacht, das war ja das Comedy-Format mit Wiegald Boning, mit Esther Schweins, mit Mirko Nonchev. Und du beschreibst ja so, lieber gleich von oben einsteigen, ja, als sich von unten mal so hochbunkeln. Du bist ja sehr warmherzig aufgenommen worden von einem schon bestehenden Team. Und das ist ja eigentlich auch nicht immer gegeben in der Comedy-Szene, oder?
Das beeindruckt mich bis heute. Ich habe letzte Woche noch mit Wiegald Boning zusammen ein paar Shows gemacht für den NDR. Und wir haben dann auch nochmal über diese Zeit gesprochen. Ja, ich kam da rein ins Ensemble und es war so, als hätte ich immer dazugehört. Fühlte mich sauwohl. Der Auftritt war auch ganz okay. Die Leute haben gelacht. Aber, dann kam Hugo Egon Balder, der damals als Mastermind der deutschen Comedy galt, wirklich als der Comedy-Gott sozusagen, kam zu mir in die Garderobe, direkt nach der Sendung, machte die Tür zu und meinte, Atze, Du hast null Talent für Comedy. Bitte lass es. Such dir was anderes.
Das ist Hugo. Okay, bis dahin ist der Abend gut gelaufen. Und hast du dich dann abgeschossen und bist mit dem Gesicht an der Heizung aufgewacht? Oder wie war der nächste Tag?
Nö, ich war mir total sicher in dem, was ich tat. Wenn es auch noch nicht gut war und ich auf teilweise sehr geschmacklose Gags zurückgegriffen habe. Aber dass ich eine Comedy-Karriere machen würde, das stand für mich außer Frage, das war klar.
Hat bis dahin nur noch keiner erkannt. Wenn man, du vergleichst gerade deine Anfangszeit damals mit Comedians heute. Heute gibt es ja auch ganz andere Wege. Da braucht man nicht mehr das eine große Comedy-Format wie RTL Samstagnacht, sondern du kannst direkt deinen eigenen Kanal eröffnen. Was glaubst du denn, wie wäre es denn heute mit TikTok, mit Instagram, mit all den Social-Media-Angeboten?
Gute Frage. Mein Humor ist ja auch immer Zeitgeist. Und wenn ich so die ganz neuen Sachen sehe und wenn du so YouTube-Stars ansprichst, wie Teddy zum Beispiel, Teddy aus München, das ist ja nur eine ganz andere Art von Comedy, die er macht. Und ich kann mich schlapp darüber lachen. Aber der hätte es wahrscheinlich über die normalen Sender und über die Hürde der Redaktion vielleicht am Anfang nicht hinausgeschafft. Aber ich finde ihn genial und bin froh, dass er seinen Weg über YouTube gefunden hat.
Was glaubst du denn, was hast du gebraucht, damit es eben auch so lange gehalten hat? Wächst die Generation, die dann über deine Gags lacht, wenn du sagst, Comedy ist Zeitgeschichte, wachsen die dann mit dir mit? Oder musst du dich verändern, um dann eben auch zu bleiben in der Szene, die ja so wandelbar ist?
Naja, ein bisschen verändern muss ich mich zu jeder Zeit. Wie gesagt, der Zeitgeist, der geht ja weiter. Und wenn ich nicht mitgehe, lässt er mich einfach sitzen. Insofern bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Themen. Schreibe eigentlich fortlaufend irgendwelche Sachen auf, mache mir Notizen zu dem, was gerade passiert, zu meinen Reaktionen darauf. Und ich finde es einfach auch hochspannend, sich so damit weiterzuentwickeln mit dem Trend.
Unser Gast, der sich permanent weiterentwickelt und gleich noch bleibt nach den Songs, ist Atze Schröder. Unser Gast, Autor des Buches Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Atze Schröder ist heute unser Gast und mein Superhero fürs Zwerchfell. Er feiert Bühnenerfolge und er ist Autor. In Blauäugig bringt er uns praktisch den eigenen Atze Schröder ein bisschen näher. Wie er aufgewachsen ist in diesem Frauenhaushalt mit einer sehr liberalen, sehr selbstbewussten Großmutter. Aus welchen Verhältnissen er kommt. Die väterliche Seite haben wir heute an diesem Sonntagmorgen im HR3 schon etwas genauer kennengelernt. Die Zeit seines Vaters in der Wehrmacht und nach der Rückkehr aus dem Krieg zu sagen, Junge, Atze, fass nie eine Waffe an. Und die mütterliche Seite, liebe Atze, die haben wir bisher nur gestreift. Im Buch beschreibst du deine Mutter als die Frau, die den Laden zusammenhält, wie Toni Kroos, nur nicht tätowiert.
Ja, meine Mutter war echt passsicher. Aber auf diese Analogie bin ich eigentlich besonders stolz, dass sie eine gute Mittelfeldspielerin war. Sie hat das irgendwie auch genossen. Sie war die Stille im Hintergrund. Sie war der Pate der Familie oder die Patin. Und mein Vater war halt der Stürmer, der vorne, wenn er die Bälle gekriegt hat, gnadenlos aufs Tor geschossen hat, pointenmäßig. Ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten mit meiner Mutter und wir haben uns Gott sei Dank dann zu ihrem Lebensende auch sehr, sehr versöhnt. Und ich konnte das kleine Mädchen besonders ganz am Schluss verdammt gut verstehen.
Sie ist die, die gerne umsorgt hat und davon hast du ja auch sehr profitiert. Also am Anfang der Sendung habe ich dich ja noch so ein bisschen ausgebremst, als du über dein cooles Prinzenleben reden wolltest. Der junge Atze, der eigentlich weder abspülen noch sonst was musste. Groß Verantwortung musstest du weniger tragen, oder?
Das stimmt wohl. Und was sich jetzt nur traumhaft anhört, hat mir doch später das Leben oder auch heute noch etwas schwierig gemacht. Ich war vor, das ist jetzt kein Witz, du lachst sowieso da nicht drüber, aber das ist wirklich ernst gemeint. Ich war vor 3 Jahren zum ersten Mal im Supermarkt. Es tut mir alles so leid.
Du warst, was? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich musste mich nie um irgendwas kümmern.
Hast du kein Personal oder was?
Die haben dauernd frei. Ich bin sehr gutmütig.
Also du hast das erste Mal Milch, Butter, irgendwie eine Tiefkühlpizza und ein Stracciatella-Eis eingekauft oder was?
Stracciatella ist es auch gut. Nein, ich bin vor 3 Jahren nach Hamburg umgezogen und da war ich dann jetzt mal wirklich auch gefordert, mich selbst zu versorgen. Sonst war ich ja entweder in Hotels, schon in meiner Musikerzeit. Ich bin ja sehr früh angefangen, mit verschiedenen Bands auch auf Tour zu sein. Mhm. Oder ich war zu Hause, da war auch für alles gesorgt. Und später im Leben, als ich dann in einer festen Partnerschaft war, hatten wir auch die Aufteilung, dass ich, wenn ich schon so viel unterwegs bin, mich zu Hause so ein bisschen raushalte, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Hast du bei Tinder angegeben, okay, ich mache keine Hausarbeit, ich fasse keine Müllbeutel an? Hat sich doch einer gemeldet.
Kann man das angeben? Nein, es war ja gar keine böse Absicht dahinter, aber irgendwie hat sich es nie ergeben. Und jetzt, heutzutage, ist es eines der großen Abenteuer für mich, in den Edeka oder zum Rewe zu gehen und da selber Sachen zusammenzustellen. Okay.
Also wenn der Spülschwamm anfängt zu müffeln, dann musst du die mal wechseln. Solche Sachen weißt du dann ja gar nicht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich habe sogar letzte Woche Fenster geputzt.
Krass. Noch mit Zeitungspapier oder schon...
Den Trick habe ich auch gehört. Ich habe aber hatte 2 Versionen. Ich habe ein Tutorial angesehen auf YouTube.
Und ein Fensterputz-Tutorial.
Ja, ich habe das schon mal in München versucht. Da ist mir dann aber, da hatte ich auch mal kurzfristig eine kleine Wohnung. Da ist mir dabei der Schmutzeimer ins Bett gefallen. Dann habe ich doch wieder im Bayerischen Hof übernachtet.
Ja, ja, gut, du kannst dir das natürlich leisten. Aber jetzt kommt Frühling. Du musst es natürlich machen, bevor die Sonne auf die Fenster dann tatsächlich scheint. Und offensichtlich genießt du ja den Norden jetzt. Du fährst viel mit dem Fahrrad rum und hast gerade noch mal erwähnt, Musik ist doch immer eine große Leidenschaft gewesen. Also wir kennen dich ja noch mit deinen Bandkollegen und den aufgeschnittenen T-Shirts als The Prolls. Ja. Du hast viel Technik auch gemacht und trotzdem hast du dann ja irgendwann auch vor deiner Band gesessen und gesagt, Leute, das ist nichts für mich.
Wenn du so 20, 30 bist, dann ist dieses Tourneeleben wunderbar und du machst den größten Blödsinn und durchgesoffene Nächte und so weiter. So wie man sich Tour halt vorstellt.
Was?
Atze. So, in meinem Alter wird es dann langsam lächerlich. Und wenn ich so die Kollegen von früher sehe, nicht alle sind berühmt geworden, das muss man ja eben auch dazu sagen. Und wenn ich sehe, wenn die immer noch mit verschiedenen Bands teilweise in ganz Europa unterwegs sind, da ist dann nicht nur gute Laune, da ist teilweise auch schon ein bisschen Tragik im Spiel.
Also du redest jetzt über Bands, die sich hassen oder du meinst den Alltag, wenn man schon Rücken hat und muss dann noch in den Tourbus und so tun, als wenn man sich über die 13 Groupies freut, die da vorne an die Tür kratzen?
Ja, genau das. Das ist, wie gesagt, wenn du berühmt bist, dann wird ja auch alles abgenommen. Aber wenn ich jetzt noch mal ein Schlagzeug da irgendwo in Südspanien durch die Gegend schleppen müsste oder müsste jetzt für 8 Wochen auf die AIDA und da ein Unterhaltungsprogramm trommeln, das hätte doch wirklich so ein bisschen was Tragisches.
Also, ich halte fest, du hast finanziell deine Schäfchen im Trockenen.
Ja, ich bin ja mit wenig zufrieden, insofern alles bestens.
Stimmt, du fährst jetzt nur noch Fahrrad in Hamburg. Muss ich mir Sorgen machen, weil ich das an den hohen Spritpreisen, lieber Atze.
Also, ich verrate dir jetzt mal was, was ich noch keinem öffentlich gesagt habe.
Wait, I'm ready. Warte, ich setze mich gerade hin. Okay.
Ich kann dir ja, wie du weißt, nicht widerstehen. Bei dir hatte ich ja übrigens auch den ersten Fernsehauftritt überhaupt.
I know. Ich habe das ganze Buch durchgekämmt, den hast du aber ausgelassen. Du musst noch ein Buch schreiben, wo das unbedingt drin vorkommt.
Ich hätte sogar noch ein Foto davon.
Ja, okay, schick mir das.
Okay, das mache ich aber dann bei Instagram. Nein, ich habe da kein Auto mehr. Das wird jetzt einige schockieren, aber ich mache in Hamburg tatsächlich alles mit dem Fahrrad.
Weil man dir den Führerschein abgenommen hat oder aus anderen Gründen?
Nee, ich wohne da in der Stadt, eigentlich fast mittendrin. Und
brauchst du nicht.
Ich werde jetzt klar, auch das ist natürlich schon wieder so ein bisschen schön geredet, weil wenn ich auf Tour gehe, dann klar, kommt jemand mit dem Auto und nimmt mich mit.
Ja, siehst du. So ein Leben, ja, davon können wir ja nur träumen. Klingelingeling, das Auto ist da. Nein, es sei dir alles gegönnt, ist doch gut. Ich finde es ja auch, ich radel auch nur mit dem Fahrrad durch die Stadt und da ist Parkplatz suchen sowieso nervig. Atze Schröder, unser autofreier Gast bei so vielen Autogags, dass du autofrei bist, das muss ich erstmal verkraften. Also das geht irgendwie
ich hab's noch niemandem erzählt.
Wir alle kommen aus Familien
und diese Familien erzählen Geschichten. Manchmal lustige, manchmal überraschende, manchmal eben auch düstere und traurige. Der Comedian Atze Schröder hat seine Biografie geschrieben, die heißt Blauäugig. Und in dieser Biografie, haben wir heute schon drüber gesprochen, wird erwähnt die Wehrmachtvergangenheit seines Vaters, die liberale, selbstbewusste Oma, aber eben auch die Selbstmorde, die Suizide. Wenn das bei euch Wunden aufreißt oder eure Kinder jetzt nicht zuhören sollen, dann müsstet ihr vielleicht das Radio mal einige wenige Minuten etwas leiser machen. Denn in deiner Biografie, Atze, öffnest du dich sehr und berichtest eben auf der einen Seite eben von dieser warmherzigen, mütterlichen Seite deiner Familie, die dich ganz stark geprägt hat, aber auch die harte, die raue, väterliche Seite, in der es unglaublich viele Selbstmorde gab. Dem bist du dann auch nochmal auf deiner biografischen Reise nachgegangen.
Ja, jetzt wo du sagst, kriege ich tatsächlich schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, weil es lange unbekannt war für viele Cousinen, Cousins, eben auch für mich, dass unsere Oma sich aufgehangen hat, wurde eigentlich verschwiegen in der Familie. Dann wurde sie von zwei Brüdern meines Vaters, von den Zwillingsbrüdern, wurde sie auf dem Dachboden erhängt gefunden. Und wie das zu der Zeit so war, das war noch kurz vor dem Krieg, da hat die Polizei einfach die beiden Elfjährigen mitgenommen und für eine Woche eingesperrt. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben natürlich auch einen Knacks fürs Leben gekriegt und haben sich unabhängig voneinander, bestimmt 500 Kilometer räumlich getrennt, im Zeitraum von 14 Tagen in den 40ern, also in ihren 40ern, aufgehangen. Der eine im Krankenhaus, der andere im Wald.
Also die haben dieses Bild dann auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen und haben damit leben müssen als Kinder?
Das ist ja auch offensichtlich. Und das hat sich teilweise dann auch festgesetzt in der Familie und auch einige Cousinen, Cousins sind da auch schon von uns gegangen, sagen wir es mal so.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich überrascht dieses Schweigen immer, dass Familien das so lange durchhalten, das immer wieder unter den Teppich tatsächlich zu kehren und so drumherum zu gehen in allen Familienanlässen, die es ja auch gibt, die runden Geburtstage, die großen Feiertage, wo man sich sieht und dass man auch stillschweigend vereinbart hat, offensichtlich über lange Jahre nicht nachzufragen. Überrascht dich das auch?
Das hat mich total überrascht. Und eine Sache ist ganz, ganz krass. Und zwar die Familie meines Onkels, der auch viele Kinder hatte, selbst die wussten es nicht. Und der hatte so Würgemale am Hals vom Strick, mit dem er sich erhangen hat. Und das wurde so mit so einem Tuch drapiert. Und dann wurde gesagt, den Kindern gesagt, Papa hatte einen Herzinfarkt. Die haben über 10 Jahre mit der Gewissheit gelebt, dass der Vater am Herzinfarkt gestorben ist. Mhm. Bis dann eine der Töchter durch eine therapeutische Aufarbeitung darauf gestoßen ist und ihre Mutter konfrontiert hat, und also meine Tante, und die hat dann das sofort zugegeben.
Jetzt schaut man ja an die dunklen Flecken der Familie. Das hast du sehr genau getan in Blauäugig. Und trotzdem verbinden wir dich ja immer mit diesem Lachen. Hat das was verändert in deiner Arbeit?
Das hat dazu geführt, dass ich mehr Mut habe, auf der Bühne eben auch mal leise Momente einfließen zu lassen. Beim aktuellen Programm Echte Gefühle ist es zum Schluss so, dass wir, dass
Till und ich... Muss man schon lachen, weil man lange gedacht hat, Atze Schröder hat keine echten Gefühle.
Ja, das Andrea Berg singt ja auch, die Gefühle haben Schweigepflicht. Zumindest auf der Bühne. Nein, aber das ist neu jetzt im Programm. Wir haben überlegt, wie kann das Finale sein? Und Till, mit dem ich ja alle Programme zusammen schreibe, meinte dann setz dich doch am Ende des Programms einfach auf den Bühnenrand und erzähl, was dir gerade durch den Kopf geht. Und sei mal ganz ehrlich, kein Spruch, nichts. Schilder einfach deine Empfindungen für den Abend. Und das mache ich ja jetzt schon einige Zeit. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Hätte ich vielleicht vorher nicht den Mut gehabt.
Ja, aber das ist doch ganz schön, dass sich da auch bei dir dein Fenster geöffnet hat. Wer dich in so einem authentischen Moment erleben will, lieber Atze, der kann das am 28.05. in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Ich weiß, du hast deinen Plan noch nicht so ganz im Kopf, aber ich sag's dir schon mal, wann du hier in Frankfurt bist.
Ja. Und die Termine wurden halt 2 Jahre lang immer wieder verschoben.
Oh, deshalb. Nerv, oder?
Ja. Ja,
bist du da ganz geduldig gewesen oder warst du da zwischendurch auch ungehalten, hast gedacht, vielleicht ich komme gar nicht mehr auf die Bühne?
Ich habe zwischendurch immer gedacht, hoffentlich bin ich überhaupt noch Komiker.
Jetzt, kann ich das
hatte nicht? Jetzt hatte ich ja meine beiden Podcasts und habe ja eben diese Biografie geschrieben. Das war dann meine Verbindung zur, zur Welt. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Du bist dann umgezogen kurz vorher und hast wahrscheinlich auch eine Trennung irgendwie zu verarbeiten gehabt. Aber hat das gereicht, ja. Podcast und Bücher schreiben? Ich meine, du bist ja schon so ein Bühnenjunkie und wie du ja selber gesagt hast, auch wenig zu Hause gewesen, um den Müll mal runterzutragen.
Naja, was schön war, ist, ich habe jetzt das echte Leben mal kennengelernt mit Supermärkten und Reinigung und so weiter.
Mhm. Reicht jetzt auch, oder?
Ja, so ein bisschen faul bin ich auch geworden. Also Hamburg ist ja eine aufregende Stadt, das hat mir schon gut getan. Gleichwohl ist es so, dass ich habe ja jetzt Termine wieder gespielt, dass ich am Sonntag jetzt aus Hannover wieder kam und gedacht habe, ey, wie geil ist das, auf der Bühne zu stehen.
Und konntest du es noch?
Ja, beim ersten Abend war es vielleicht ein bisschen holprig. Vor allen Dingen, als ich erstmal auf der Bühne stand, hatte ich so ein Kloß im Hals und konnte gar nicht sprechen. Das hat das Publikum gemerkt. Dann haben die erstmal 5 Minuten nur applaudiert und dann kam so die alte Lockerheit wieder. Aber ja, war schon auch ein denkwürdiger Moment.
Du mit Kloß im Hals, also echt. 28.05. Jahrhunderthalle, echte Gefühle. Unser Gast heute ist Atze Schröder, den ich sehr im Herzen trage. Und über so viele Jahre, muss man wirklich sagen, hattest du so viele Peaks, was deine Karriere angeht. Comedy-Sendung moderiert natürlich, Preise abgeräumt im Comedy-Bereich. Du bist der Comedy wirklich über so viele Jahre schon verbunden, hast die Musik ein bisschen aus dem Auge verloren. Wer seine alten The Prolls-Platten nochmal bei eBay versteigern will, dafür gibt's, glaube ich, noch ein ganz gutes Geld. Aber Atze fährt den Porsche, das sind ja all diese Klischees, lauter Motor, Cowboystiefel, volle PS, Vollgas. Gilt das auch noch jetzt für 2020 bei deinem aktuellen Bühnenprogramm?
Ja, das ist gut, wie du das gerade sagst, 2020.
2022, oh Gott, ich bin stehen geblieben.
Nein, aber weißt du was, das ist ein guter Hinweis, weil was das Bühnenprogramm angeht, diese 2 Jahre fehlen einfach.
Ja,
und
stimmt.
Das ist so verrückt. Und bei mir ist es auch so, ich stehe auf der Bühne und denke, die Welt dreht sich weiter und das kommt einem in den Sinn, wenn man auf der Bühne steht und denkt, ey Leute, wir sind jetzt alle zusammen einfach mal 2 Jahre älter geworden.
Ja, genau. Wir senden ja am Sonntag unseren Sonntagstalk, wie der Name schon sagt. Hat dieser Tag für dich eine ganz besondere Bedeutung oder ist das für jemanden, der so viel on Touren unterwegs war, eigentlich ein Tag wie jeder andere?
Ach, das sitzt bei mir, glaube ich, so drin. Das sind so diese Grundmuster, die man hat. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie. Mhm. Und da
denkst
war der Sonntag
noch,
natürlich.
Kirchgang.
Ja, vor allen Dingen denke ich, keine Jeans anziehen, weil das war absolut nicht erlaubt früher bei uns. Da musste eine Stoffhose angezogen werden, die früher sehr kratzig waren. Insofern ist das, glaube ich, so in meinem Grundmuster drin, dass der Sonntag auch immer so ein besonderer Tag ist. Und das wird so bleiben.
Die kratzigen Strumpfhosen, genau, und die kratzigen Hosen. Jetzt schreibst du in deinem Buch, wenn man springt, und das muss man ja für echte Veränderungen, dann braucht man Mut. Den muss man immer wieder aufbringen. Ja. Du beziehst das auf das Ausspringen und Aussteigen aus dem Musikgeschäft. Aber was würdest du sagen? Wo hast du Mut bewiesen in deinem Leben?
Ach, wir haben ja alle immer so den Drang, so über so große Heldentaten zu sprechen. Wenn wir jetzt den Präsidenten der Ukraine sehen, den Zelensky, das ist ja nun wirklich ein Held und der macht so die großen Dinge. Aber ich glaube, Mut braucht man oft so im Kleinen, im Alltag, dass man da hilft, dass man sich überwindet, dass man also jetzt sehr lapidar den Arsch auch hochkriegt und ein bisschen Zivilcourage auch zeigt. Und da ist jeden Tag so in so Mikromomenten Mut gefragt. Ja, ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Das klingt auch erstmal positiver, als es ist. Das heißt, ich bin der große Konfliktvermeider. Und ich versuche mir jetzt gerade beizubringen, eben auch im Streit mal was Sinnvolles zu sehen. Und da muss ich wirklich oft meinen ganzen Mut zusammennehmen.
Und eben nicht zu schweigen und dann etwas mal als abfällige Bemerkung vielleicht oder als rassistische oder antisemitische Bemerkung dann durchgehen zu lassen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, absolut. Du kennst ja auch aus der Fernsehbranche, dass da auch mal so Witze gemacht werden, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und so weiter. Und das sind auch so Momente, wo man dann mal sagen muss, ey Leute, bei aller Liebe, das geht jetzt hier nicht. Ne?
Ja.
Dass man sich da nicht so einfach versenden lässt.
Genau, da war ich aber immer eine derjenigen, die gesagt hat, hier
ich glaube,
ist auch mal.
Sofort, du bist ja auch sehr meinungsstark, wie ich ja letztens wieder bei Micky Beisenherz in seinem Podcast erleben
durfte. Ja, genau.
Das war eine tolle Sendung, da hast du wirklich
Dankeschön.
ganz schön reingehauen.
Aber momentan, ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Riss in meiner eigenen Atze-Matrix, nämlich, dass die Ruhrpott-Legende jetzt in Hamburg lebt. Am Ende der Sendung, ja. Da musst du mir noch mal ganz kurz erklären.
Also das Ruhrgebiet ist schon sehr schön, aber ich empfinde Hamburg als eine sensationell schöne Stadt. Und da ist auch viel von diesem Ruhrgebietsherz zu spüren. Gerade so Schanze oder so an der Elbe, St. Pauli könnte ja im Grunde genommen ja auch irgendwo in Dortmund oder Essen sein. Und ich fühle mich da sauwohl.
Ja, nee, ist klar. Atze Schröder. Unser Gast heute mit seinem aktuellen Buch, Blauäugig heißt es, und am 28.05., ich hoffe, da gibt es noch die eine oder andere Restkarte, wenn ich das Datum jetzt hier mal raushaue, liebe Arze, in der Jahrhunderthalle. Pass gut auf dich auf und alles Liebe.
Ja, Bärbel, hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Hoffentlich bald mal wieder in irgendeiner Hotelbar.
So machen wir das. Bis dann.
Zu Hause in Hessen.